SR Info. Bilanz am Abend.
Der Regierungswechsel in Großbritannien, die Ampeleinigung über den Bundeshaushalt und das EM-Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien. Drei der Themen hier in der nächsten halben Stunde. Ich bin Isabel Tentrup. Guten Abend. Der Regierungswechsel in Großbritannien. Die sozialdemokratische Labour-Partei hat die britische Parlamentswahl deutlich gewonnen und nun ist Keir Starmer neuer britischer Premierminister. Aus London berichtet Franziska Hoppen.
Die BBC-Reporterin kam kaum gegen den Jubel an. Hunderte Freunde und Parteikollegen hatten sich vor der 10 Downing Street versammelt, um Keir Starmer, den neuen Labour-Premierminister Großbritanniens, willkommen zu heißen.
Good afternoon.
Ernst trat Starmer vor die Mikrofone und demütig.
My government will serve you. Politics can be a force for good.
Seine Regierung werde den Menschen dienen, betonte der 61-Jährige. Politik könne auch Gutes tun. Die Wahlbeteiligung hatte diesmal nur bei 60% gelegen, einer der niedrigsten Werte in der Geschichte des Landes. Nach 14 Jahren radikaler Sparpolitik, Brexit-Chaos und politischen Skandalen haben viele Britinnen und Briten laut Umfragen das Vertrauen in die Politik verloren. Starmer kündigte einen Kurswechsel an.
My government will fight every day. Until you believe again.
Seine Labour-Regierung werde jeden Tag kämpfen, bis das Vertrauen wiederhergestellt sei. Doch die Herausforderungen für Labour sind enorm. Die Kassen sind leer, der Schuldenberg groß und der Spielraum, schnell Ergebnisse zu liefern, entsprechend gering.
Good morning.
Am Vormittag, kurz bevor Keir Starmer offiziell zum neuen Premier ernannt wurde, hatte der konservative Rishi Sunak in der 10 Downing Street seine Abschiedsrede als Premier gehalten, sichtlich niedergeschlagen.
To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry.
Er wolle sich bei seinem Land entschuldigen, sagte Sunak, und
I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss.
Die Wut und die Enttäuschung der Britinnen und Briten sei bei ihm angekommen und er übernehme die Verantwortung dafür. Die Verantwortung für eine historische Niederlage. Die Konservativen haben nach Auszählung fast aller Stimmen mindestens 250 Sitze im britischen Unterhaus verloren. 12 davon gehörten Sunaks Kabinettsmitgliedern. Überraschend viele Sitze haben die Liberaldemokraten gewonnen, die nun drittstärkste Kraft im Parlament sind. Mindestens 4 Sitze gewannen erstmals die Grünen und auch erstmals die Rechtspopulisten. Partei Reform UK. Ihr Chef, Brexit-Galeonsfigur Nigel Farage, kündigte gewohnt selbstbewusst an.
We will now be targeting Labour votes. We're coming for Labour, be in no doubt about that. This is just the first step of something that is going to stun all of you.
Reform UK sei nun Labour auf den Fersen. Dies sei nur der Anfang. Man werde alle verblüffen. Rund 4 Millionen Briten hatten für Reform UK gestimmt, ein Wähleranteil von mehr als 14%. Für den neuen Premier Keir Starmer ging die Arbeit gleich am Mittag schon los.
Our work is urgent and we begin it today.
Starmer will noch im Laufe des Abends sein Kabinett zusammenstellen.
Soweit Franziska Hoppen über den Tag in London. Den Regierungswechsel in Großbritannien kommentiert Christoph Prössl aus dem ARD-Studio London.
Das Ergebnis von Labour bei den Wahlen in Großbritannien wirkt wie ein strahlender Sieg. Die Partei um den Spitzenkandidaten Keir Starmer hat eine große Mehrheit der Sitze errungen. Labour hat versprochen, den Wandel zu liefern und der ist dringend nötig. Nach 14 Jahren Tory-Regierung ist das Land runtergewirtschaftet, die politische Kultur verruht. Es gibt jedoch Schatten auf diesem Sieg. Da ist zum einen das fehlende Vertrauen vieler Britinnen und Briten. Keir Starmer hat es nicht geschafft, eine Stimmung des Wandels, des Aufbruchs zu erzeugen. Trotz Partygate, einer missratenen Finanzpolitik unter der ehemaligen Premierministerin Liz Truss, vielen gebrochenen Versprechen der Tories. Labour hat sich nicht als vertrauenswürdige Alternative durchsetzen können, sondern war für zahlreiche Wähler schlicht das kleinere Übel. Der Vertrauensverlust ist eine Herausforderung für alle Parteien. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Labour hat bei diesen Wahlen knapp 34% der Stimmen bekommen, nur sehr wenig mehr als 2019. Tony Blair, Gewinner der Wahlen 1997, konnte damals einen sehr viel größeren Anteil der Wählerschaft begeistern und erreichte eine ähnliche Zahl an Sitzen. Zum Niedergang der Tories hat also auch beigetragen, dass die rechte Partei Reform UK so gut abgeschnitten hat, gemessen am Stimmanteil. Man könnte von einem Rechtsruck sprechen. Wobei, viele Reform UK-Positionen werden auch in der konservativen Partei vertreten. Da hat sich möglicherweise gar nicht so viel verschoben. Es gibt jetzt aber eben nur eine neue Partei, in der Rechte, Enttäuschte und Protestwähler zusammenkommen. Keir Starmer hat nun einen klaren Auftrag. Regierungsbildung, Ärmel hochkrempeln. Es liegt in seiner Hand, den Vertrauensverlust aufzuarbeiten, indem er Reformen anstößt, Missstände beseitigt, eine andere politische Kultur etabliert. Und ich muss sagen, diese Aufgabe ist riesengroß. Die Kassen sind leer, Steuererhöhungen hat Starmer ausgeschlossen. Dabei bräuchte die neue Regierung viel Geld, um den maroden Gesundheitsdienst NHS zu sanieren, in Bildung zu investieren, Infrastruktur, Wohnungsbau. Nach kräftigem Wachstum, was die Einnahmen des Staates erhöhen könnte, sieht es derzeit auch nicht aus. Man kann Keir Starmer nur wünschen, dass er erfolgreich ist und Verbesserungen schaffen kann, die so dringend nötig sind. Das ist die Voraussetzung dafür, auch wieder das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Vielleicht ist dieser Keir Starmer, dem im Wahlkampf vorgeworfen wurde, wie langweilig er ist, der Richtige, diese unfassbare Aufgabe zu erledigen für eine strahlende Zukunft.
Das war die Meinung von ARD-London-Korrespondent Christoph Prössel zum Regierungswechsel in Großbritannien. Zu unserem nächsten Thema. Seit dem 1. Juli hat Ungarn turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und in den ersten Tagen hat der ungarische Regierungschef Orbán schon einige Duftmarken gesetzt. Man könnte auch sagen, für einige Empörung gesorgt. Erst ist Orbán nach Kiew gefahren und hat Selenskyj eine Feuerpause nahegelegt, um mit dem Aggressor Russland Verhandlungen zu ermöglichen. Heute nun tauchte Orbán in Moskau auf, zu einem Besuch bei Putin im Kreml. Aus der EU kommt scharfe Kritik, nicht nur aus Brüssel, sondern auch aus den baltischen Mitgliedstaaten. Orbán vertrete nicht die EU, stellt der Außenbeauftragte Borrell klar. Und Estlands Regierungschefin Kaja Kallas, die designierte Nachfolgerin Borrells als EU-Außenbeauftragte, wirft Orbán vor, er nutze die Position des EU-Vorsitzes, um Verwirrung zu stiften. Orbán selbst spricht unterdessen von einer, Zitat, Friedensmission. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
Die offizielle Bestätigung kam erst Minuten vor der Landung am Mittag in Moskau. Ja, Viktor Orbán trifft Präsident Putin. Und glaubt man dem Sprecher des russischen Präsidenten, dann wurde auch Putin überrascht. Dies war eine Initiative der ungarischen Seite. Alles ging sehr schnell. Buchstäblich vorgestern erhielten wir den Vorschlag für diesen Besuch. Also kurz nach Orbáns erster Reise, seit Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft übernahm. Und diese erste Reise führte den russlandnahen Politiker am Dienstag unerwartet nach Kiew. Zum ersten Treffen dort mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, seit Russland vor 2,5 Jahren den Krieg gegen die Ukraine begann. Seinen überraschenden Putin-Besuch begründete Orbán neben Putin sitzend so. Dies sei bei weitem nicht ihr erstes, aber wohl das wichtigste Treffen bisher. Seit dem 1. Juli bin ich Vorsitzender des Europäischen Rates und ich muss Ihnen sagen, dass beim Thema Ukraine die Anzahl der Länder rapide abnimmt, die sowohl mit der einen als auch mit der anderen Konfliktpartei redet. Ungarn wird wohl bald das einzige Land in Europa sein, das mit allen reden kann. Die frischen, von Orbáns Presseteam veröffentlichten Putin-Orbán-Fotos trugen das Logo der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft. Nur ein Verhandlungsmandat hat Orbán nicht von der EU. Im Gegenteil, es kam sowohl von der EU als auch aus den Mitgliedstaaten massive Kritik für den Alleingang. Zusammenfassung von Bundeskanzler Scholz: Orbán sei nicht als EU-Vertreter in Moskau, sondern als Vertreter Ungarns. Und Präsident Putin? Dessen Treffen mit westlichen Spitzenpolitikern sind extrem selten geworden, seit er den Krieg gegen die Ukraine begann. Und die deutliche Kritik der EU am Orbán-Besuch, die griff er natürlich auf. Ich verstehe, dass Sie nicht nur als unser Partner gekommen sind, sondern auch als Vorsitzender des Europäischen Rates. Sie kennen sicher die Rede, die ich unlängst vor Mitarbeitern unseres Außenministeriums gehalten habe. Darin habe ich unsere Haltung zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ukraine dargestellt. Das aber war kein Friedensangebot, eher ein Ultimatum. So müssten ukrainische Truppen weiteres eigenes Staatsgebiet kampflos räumen und Russland Russland übergeben, nicht annehmbar für Kiew. Falls in dem heutigen 2,5-stündigen Gespräch mit dem ungarischen Premier andere Ideen diskutiert wurden, echte Kompromissbereitschaft Russlands, dann war das zumindest im anschließenden Auftritt vor der Presse nicht hörbar. Putin wiederholte sich einmal mehr. Russland war und ist bereit, offen über eine politisch-diplomatische Konfliktbeilegung zu reden. Die andere Seite will das nicht. Und die Sponsoren der Ukraine versuchen weiter, dieses Land und seine Bevölkerung als Rambock im Widerstand gegen Russland auszunutzen. Immerhin sei der Besuch Orbáns ein Versuch, den Dialog aufrechtzuerhalten, lobte Putin. Und der Gast aus Ungarn, auch der betonte, wie wichtig der Dialog sei. Nach meiner Erfahrung liegen die Positionen der beiden Staaten sehr weit auseinander. Man muss sehr viele Schritte unternehmen, um den Krieg zu beenden. Aber den wichtigsten Schritt haben wir gemacht und den Kontakt aufgenommen. Und ich werde in diese Richtung weiterarbeiten. Wie genau? 10 Minuten redeten Putin und Viktor Orbán im Moskauer Kreml vor der Presse. Anschließende Fragen wurden nicht zugelassen. So bleibt unklar, ob diese Orbán-Friedensmission im Alleingang der Ukraine tatsächlich eine schnellere Waffenruhe bringen kann.
Was aber klar ist, Ungarns EU-Ratspräsidentschaft endet turnusgemäß zum Jahresende. Und jetzt Wichtiges in Kürze mit Roswitha Böhm.
Künftig erhält die Deutsche Post mehr Zeit für die Zustellung von Briefen. Der Bundesrat hat der ersten Reform des deutschen Postgesetzes seit 26 Jahren zugestimmt. Bislang müssen 80% der Sendungen am nächsten Werktag beim Empfänger sein. Diese Vorgabe fällt nun weg. Stattdessen greift nun erst am dritten Werktag eine Pflicht. Hier müssen 95% aller Briefe angekommen sein. Mit dem neuen Gesetz soll auf die veränderte Nachfrage reagiert werden. Früher waren Briefe deutlich wichtiger als im heutigen digitalen Zeitalter. Der Bundesrat hat auch den Weg für Cannabis-Grenzwerte beim Autofahren freigemacht. In Zukunft gilt für den Wirkstoff THC ein Limit von 3,5 Nanogramm je Milliliter Blut. Wer am Steuer sitzt und zu viel gekifft hat, riskiert ein Bußgeld von 500 € und einen Monat Fahrverbot. Die türkische Regierung ist aufgebracht wegen der EM-Sperre für den Nationalspieler Demiral. Das Außenministerium unterstellt der UEFA Voreingenommenheit. Vizepräsident Yilmaz nennt die Sperre inakzeptabel. Fußball solle nicht von politischen Entscheidungen überschattet werden. Der Innenverteidiger hatte nach seinem Tor im Spiel gegen Österreich den Wolfsgruß gezeigt. Das Symbol einer rechtsextremistischen türkischen Bewegung, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die UEFA hat ihn für 2 EM-Spiele gesperrt, damit auch für das Viertelfinale morgen gegen die Niederlande. Die saarländische Europaabgeordnete Manuela Rieper von der ÖDP wechselt zur Fraktion der konservativen EVP. In der vergangenen Legislaturperiode hatte sie noch den europäischen Grünen angehört. Rieper sagte dem SR, bei der EVP gebe es mehr Sichtbarkeit und Redezeit. So könne sie ökologische Themen besser durchsetzen. Außerdem gäbe es Angebote, spezielle Ausschüsse zu besetzen. Rieper betonte, sie habe mit den Grünen bislang gut zusammengearbeitet. Deren Fraktion war aber bei der Europawahl deutlich geschrumpft.
SR-Info, Bilanz am Abend. Es ist jetzt 17.43 Uhr. Der Bundeshaushalt 2025 ist auf der Zielgeraden. Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister haben sich in groben Zügen jedenfalls geeinigt. Die Schuldenbremse bleibt. Geld für ein sogenanntes Wachstumspaket und für Familien gibt's aber auch. Wie das zusammenpasst, dazu gibt's noch offene Fragen. Die Opposition übt Kritik. Aus Berlin berichtet Lothar Lenz.
Koalitionskrise? Welche Koalitionskrise? Bis 5 Uhr heute Morgen hatten Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner verhandelt. Dann stand der Kompromiss und die drei mussten erstmal ihren jeweiligen Fraktionen Bericht erstatten. Müde, aber auch mit einem leichten Gewinnerlächeln traten die drei dann vor die Presse. Der Kanzler und seine Minister für Wirtschaft und für Finanzen. Aufschlag Olaf Scholz.
Wir haben es uns bestimmt nicht leicht gemacht. Wir ringen hart um die Sache und wir suchen Kompromisse. Manchmal die halbe Nacht, manchmal die ganze Nacht. Warum? Weil die Alternative dazu eben keine Alternative ist. Die Nerven zu verlieren, hinzuschmeißen, vor der Verantwortung wegzulaufen.
Denn gerade nach den Wahlen in Frankreich müsse Deutschland jetzt der Stabilitätsanker in Europa bleiben, sagte der Bundeskanzler weiter.
Und jetzt bin ich froh, dass es uns gelungen ist, einen Haushalt aufzustellen, der die richtigen Antworten gibt auf die Fragen unserer Zeit. Und indem alle drei Koalitionspartner sich und die Projekte wiederfinden, die ihnen aus guten Gründen ganz besonders wichtig sind.
Für die SPD ist das zum Beispiel eine geplante Kindergelderhöhung Anfang 2025. Auch der Steuerfreibetrag pro Kind soll steigen. Und das Rentenpaket 2 kommt, wie beschlossen, mit stabilen Beiträgen für Arbeitnehmer und einem Einstieg in die kapitalgedeckte Aktienrente. Für die Grünen stellte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heraus, dass am Klimaschutz nicht gespart werde. So gehe der Ausbau der erneuerbaren Energien weiter wie geplant. Es sei wichtig, den Menschen Stabilität zu vermitteln in unsicheren Zeiten, sagte Habeck.
Wir leben in einer Welt, die in so vielen Krisen sich befindet. Während wir verhandelt haben, wurde in Frankreich gewählt, was für Europa durchaus eine Herausforderung bedeutet. Der amerikanische Wahlkampf nimmt gerade Fahrt auf.
Deswegen wolle die Koalition auch die deutsche Wirtschaft stärken, um das Land resistenter zu machen gegen diese Krisen. Bundesfinanzminister Christian Lindner war es wichtig, das Wort vom vorgeblichen Sparhaushalt nochmal zurechtzurücken.
Im Jahr 2025 planen wir mit 57 Milliarden Investitionen, also eine weitere deutliche Steigerung auf einem ohnehin bereits rekordmäßigen Niveau. Und die Nettokreditaufnahme im Rahmen der Schuldenbremse wird 44 Milliarden Euro betragen.
Genau dieser Halbsatz war für die FDP immer zentral im Rahmen der Schuldenbremse. Die soll also trotz aller Finanznöte nicht angetastet werden. Damit hat der kleinste Koalitionspartner sein Kernanliegen durchgesetzt. Für Friedrich Merz, den Parteichef der CDU, ist die FDP trotzdem der Verlierer des Koalitionskompromisses. Kein Moratorium bei den Sozialausgaben hätten die Liberalen durchgesetzt und keine Reform des Bürgergelds.
Dies alles reicht aus für einen Burgfrieden einer erschöpften Koalition für wenige Tage. Schon mit dem Kabinettsbeschluss wird der Dissens wieder offen zutage treten.
Denn die meisten Finanzplanungen der Ampel seien noch gar nicht mit konkreten Zahlen hinterlegt, sagte Merz. Der große Verlierer des Haushaltskompromisses sei außerdem die Bundeswehr. Der anvisierte Zuwachs im Wehretat von gut 1 Milliarde decke nicht mal die steigenden Personalkosten der Armee. Die Koalition habe ihren eigenen Verteidigungsminister, der zusätzliche Mittel reklamiert habe, düpiert.
Die Bauernproteste Anfang des Jahres, Traktoren, die Innenstädte oder Autobahnauffahrten verstopften. Auf dem Land sah man selbstgezimmerte Galgen, an denen symbolisch Ampeln baumelten. Die Proteste hatten offenbar Erfolg. Jedenfalls hat der Bundestag heute Entlastungen für die Landwirtschaft beschlossen. Und die Proteste waren dort auch noch mal Thema. Aus Berlin berichtet Dagmar Pepping.
Er komme nicht mit leeren Händen, betonte Cem Özdemir. Die Union hatte den Landwirtschaftsminister von den Grünen zuvor gefragt, ob der Begriff Entlastung nicht irreführend sei, angesichts des aus ihrer Sicht unzureichenden Umfangs des Agrarpaketes. Die Enttäuschung auf vielen Höfen sei groß, kritisierte die Union. Özdemir entgegnete, er sei auf vielen Demonstrationen der Landwirte gewesen.
Ich habe mich dem gestellt, ich habe zugehört, es gehört sich so in der Demokratie und ich habe dann eben auch geantwortet und ich habe da ein paar Sachen versprochen. Das, was ich heute erzähle, ist die Umsetzung dieser Versprechen.
Ein Beispiel, die sogenannte steuerliche Gewinnglättung.
Eine zentrale Forderung unserer Landwirtinnen und Landwirte, um sich besser gegen Risiken abzusichern, jetzt kommt sie und sie gilt rückwirkend für 2023.
Die Gewinnglättung ermöglicht es, Einkünfte über 3 Jahre hinweg im Durchschnitt zu versteuern. Das hilft Landwirten, wenn Gewinne von Jahr zu Jahr stark schwanken, beispielsweise durch Folgen des Klimawandels. Die Maßnahme sei richtig, sagt Hermann Färber von der CDU, der Vorsitzende des Agrarausschusses des Bundestages.
Aber sie entlastet die Bauern halt gerade mal um 50 Millionen Euro.
Die Kürzungen beim Agrardiesel schlügen aber mit 450 Millionen Euro Belastung zu Buche. Sein Fraktionskollege Arthur Auernhammer ging hart mit den Plänen der Regierung ins Gericht.
Was liefert denn diese Ampelregierung jetzt? Was liefert sie überhaupt? Sie glauben, die Ampel will die Bauernfamilien regelrecht verschaukeln.
Das Paket will unter anderem die Stellung der Landwirte gegenüber dem Handel stärken und sie vor unlauteren Geschäftspraktiken schützen. Landwirtschaftsminister Özdemir gibt ein Beispiel.
Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass ein Supermarkt den Bauern sagt, ich bekomme deine Erdbeeren nicht verkauft, hol sie wieder ab und Geld kriegst du übrigens auch keines. Mit solchen unlauteren Praktiken machen wir endlich Schluss. Und es ist gut so, wir schließen damit endlich eine offene Flanke.
Gero Hocker von der FDP sprach in der Debatte von Waffengleichheit, die hergestellt werde zwischen denen, die Verträge aushandeln. Die Kritik aus Reihen der Union am Agrarpaket wies er zurück. Die Union habe sich nie getraut, die Probleme in der Landwirtschaft zu beheben.
Sie haben viele dieser Herausforderungen erst herbeibeschlossen in den letzten 16 Jahren und wir beseitigen diese Fehler der Vergangenheit. Das ist ein großer Erfolg.
Dem Bauernverband gehen die beschlossenen Entlastungen nicht weit genug. Verbandspräsident Joachim Ruckwied bezeichnet das Agrarpaket als Päckchen und fordert einen weiteren Abbau von Bürokratie.
Die ehemalige Staatssekretärin im Bundesbildungsministerium Sabine Döring klagt gegen das FDP-geführte Ministerium. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Döring wurde im Rahmen der sogenannten Fördergeldaffäre in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Aus Berlin Sarah Beham.
Sabine Döring, ehemalige Staatssekretärin im Bundesbildungsministerium, klagt vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber. Der Grund: Döring will sich öffentlich zur sogenannten Fördergeldaffäre äußern. Für diese wurde sie vom Ministerium verantwortlich gemacht und deswegen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Das Bundesbildungsministerium als Dörings ehemaliger Arbeitgeber aber verbietet ihr, dienstliche Informationen preiszugeben. Beamte dürfen ohne Genehmigung nicht aussagen, denn sie unterliegen einer Verschwiegenheitspflicht, auch wenn das Dienstverhältnis beendet ist. Döring will daher jetzt gerichtlich durchsetzen, sich öffentlich zur Affäre äußern zu können. Unklar ist bislang, warum das Ministerium das verweigert. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP hatte zuletzt Aufarbeitung und Transparenz versprochen. Im Kern dreht sich die sogenannte Fördergeldaffäre um die Überprüfung im Bundesbildungsministerium, Fördermittel aus politischen Gründen zu streichen. Im Vorfeld hatten Wissenschaftler einen offenen Brief unterzeichnet und darin die Räumung eines pro-palästinensischen Protestcamps an der Freien Universität Berlin kritisiert.
Das Pfingsthochwasser im Saarland. Auch 7 Wochen danach sind nicht alle Schäden beseitigt und sind nicht alle Versicherungsangelegenheiten geklärt. Viele fragen sich, was tun, wenn wieder ein Hochwasser kommt. Die saarländische Umweltministerin Petra Berg hat heute ihre Vorstellungen vorgestellt, wie man davor geschützt werden könnte. Ein Hochwasser-Zukunftsplan. Jannik Böffel berichtet.
Man muss es so deutlich sagen, nach dem Hochwasser ist vor dem Hochwasser. Das steht längst außer Frage. Und so geht es, ja, an vielen Stellen im Land immer noch darum, aufzuräumen, aber eben auch darum, für künftige Hochwasser besser gerüstet zu sein, erklärt Umweltministerin Petra Berg.
Wir wissen, dass wir diese Extremwetterereignisse immer wieder haben werden und dass wir Schäden nie vollkommen verhindern können. Wir wollen aber Prävention maximieren und Schäden minimieren.
Dazu hat das Umweltministerium heute einen Hochwasser-Zukunftsplan vorgelegt, der sich aus mehreren Einzelpunkten zusammensetzt. Von mehr Geld für die Kommunen über ein besseres Frühwarnsystem bis hin zu mehr Informationen der Bevölkerung.
Wir werden nicht nachlassen in unserem Bemühen, besser zu werden, die Menschen bestmöglich in diesem Land zu schützen. Deshalb heißt es auch, unsere Konzepte weiterzuentwickeln, schneller umzusetzen und Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, auf diesem Weg auch in ihrer Eigenverantwortung zu stärken.
Denn vielen Menschen, das ist eine der Erkenntnisse des Hochwassers, waren die bestehenden Gefahren nicht immer präsent. Deshalb sollen die Hochwassergefahrenkarten aktualisiert und erweitert werden, erklärt Berg.
Beispielsweise, wenn in einem Gebiet ein Hochwasserrisiko besteht. Wie wird es sein, wenn ein Starkregenereignis kommt? Wo könnte dann das Wasser in Ihrem Zuhause stehen, sodass die Menschen schneller auch erkennen, wann ist das Risiko hoch und was kann ich selbst tun?
Das Problem bei Starkregenereignissen, sie sind selten so flächendeckend wie beim Pfingsthochwasser. Das macht sie umso schwerer vorherzusagen. Deshalb soll nun ein Frühwarnsystem gemeinsam mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft entwickelt werden, das die Vorhersagen genauer macht.
Dazu führen wir Daten zusammen, setzen auch neue Messtechniken ein, bündeln auch unser Know-how, damit wir besser werden. Und das machen wir jetzt in einem Pilotprojekt, damit wir, wie der Name schon sagt, die Menschen früher warnen können vor diesen Extremwetterereignissen.
Aber vor allem soll auch der Hochwasserschutz ausgebaut werden. So hatten zuletzt auch viele Kommunen eigene Hochwasserpegel gefordert, um die Gewässer vor Ort im Blick zu halten und besser reagieren zu können. Das soll kommen. Außerdem steigt die Förderquote für Hochwasservorsorge in den Kommunen von derzeit 70% auf 90, um die klammen Kommunen zu entlasten. Auch dazu soll der geplante 94 Millionen Euro schwere Nachtragshaushalt verwendet werden. Zudem soll es mehr Unterstützung bei der Hochwasservorsorge für die Kommunen geben.
Wir werden auch Gewässerberater einsetzen, damit Kommunen in Zukunft auch weiterhin beraten werden und noch besser beraten werden, wie können sie Konzepte erstellen, wie können sie Konzepte umsetzen und wie können sie auch ihre Konzepte anpassen an zukünftige Extremwetterereignisse.
Der Städte- und Gemeindetag begrüßt die Schritte, auch weil Hochwasservorsorge an vielen Stellen eben am Eigenanteil lahmte. Allerdings fordert der Städte- und Gemeindetag, auch bei weiteren Planungen eingebunden zu werden. Aber klar ist grundsätzlich, dass sich noch einiges tun muss im Land. In den vergangenen Jahren wurden längst nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel abgerufen. Das muss deutlich schneller werden. Denn 30 Jahre dürfte es bis zum nächsten Jahrhunderthochwasser im Land nicht mehr dauern.
Die Tour de France, heute die 7. Etappe. Das Einzelzeitfahren von Nuits-Saint-Georges nach Gevrey-Chambertin. Remco Evenepoel hat seinen ersten Etappensieg geholt. Tadej Pogacar verteidigte das gelbe Trikot. Titelverteidiger Jonas Vingegaard wurde Vierter. Und bester Deutscher war Zeitfahrmeister Nils Polit. Soweit zum Radsport und jetzt zum Fußball. Deutschland gegen Spanien heute Abend. Um 18 Uhr wird es angepfiffen, das EM-Viertelfinalspiel in Stuttgart. Live zugeschaltet aus Herzogenaurach ist jetzt ARD-Sportreporter Sven Pistor. Herr Pistor, die Gelbsperre von Jonathan Tah ist ja aufgehoben. Er könnte wieder in der Abwehr der Nationalmannschaft stehen. Ist er heute Abend dabei? Und wer steht noch auf dem Platz gleich in diesem doch anspruchsvollen Spiel gegen Spanien?
Ja, definitiv. Und wir verfolgen natürlich auch gespannt, das, was da in Stuttgart läuft, hier in der Heimat der Nationalmannschaft. Hier werden gerade die Hymnen gesungen und um die Frage zu beantworten, ja, Jonathan Tah steht da in der Innenverteidigung, in der Aufstellung, also die Gelbsperre ist abgesessen und jetzt geht's neben Antonio Rüdiger da im Zentrum der Abwehr für ihn wieder auf dem Platz. Und es hat in der Aufstellung eine große Überraschung gegeben, damit haben die allerwenigsten gerechnet, dass nämlich der Bundestrainer Julian Nagelsmann Emre Can vom Borussia Dortmund das Vertrauen schenkt. Robert Andrich, der gestern ja das Thema war mit seinen pinken Haaren, die er so gefärbt hat, der sitzt erstmal auf der Bank. Und die Begründung ist einfach die, dass Can ein sehr schneller Spieler ist. Der läuft über 35 km/h, was wirklich fix ist. Und er soll die Kreise von Fabian, einem dieser fantastischen Spieler von Spanien, er soll sie einengen. Und so setzt eben der Bundestrainer auf diese Startelf. Und vorne in der Offensive war ja auch noch die Frage, ob er mit Florian Wirtz spielt oder doch Leroy Sané. Er hat sich für Leroy Sané entschieden. Begründung war relativ einfach. Er hat gesagt, wahrscheinlich haben wir auf den Flügeln gewisse Räume und da hat Sané, der ist vielleicht nicht so ballfertig wie Florian Wirtz, aber er hat eben die Dynamik und auf die setzt er erstmal.
Spanien ist ja ein wirklich harter Gegner. Die deutsche Mannschaft weiß das aus eigener Erfahrung. Selbst der ehemalige Fußball-Weltmeister Philipp Lahm sieht Spanien im Vorteil. Wie ist denn da die Motivation in der deutschen Mannschaft?
Ja, sehr groß. Es ist eine Heim-Europameisterschaft. Es wird wieder in Stuttgart gespielt und die Nationalmannschaft unter den Augen von Bundeskanzler Scholz, die will da alles geben, um im Turnier zu bleiben. Man will nicht jetzt im Viertelfinale raus und das ist ein Gegner, da muss der Bundestrainer keinen mehr motivieren. Das ist die härteste Währung, die es gibt im Fußball, gegen so einen dann zu bestehen. Spanien bringt wahnsinnig viel Qualität mit. Die einzige Sollbruchstelle, die ich so für das Spiel ein bisschen einzeichnen würde, und da kann ich der Argumentation des Bundestrainers schon folgen, die Innenverteidiger sind nicht auf Weltklasseniveau von Spanien. Und beim Torhüter setze ich auch so ein kleines Fragezeichen. Der ist auch immer wieder mal für den Bock gut. Und wenn man es schafft, natürlich hin und wieder den Ball zu haben, Ballbesitz wird der Schlüssel sein, dann kann man versuchen, die Spanier in Verlegenheit zu bringen. Also es ist ein ausgeglichenes Spiel. Philipp Lahm ist da vielleicht Zweckpessimist, weil umso schöner wäre es ja, wenn es Deutschland doch noch schafft.
Spanien gegen Deutschland, Deutschland gegen Spanien. Heute Abend treffen ja einige der großen Stars dieser EM aufeinander. Womit rechnen Sie denn? Mit einem spannenden Spiel, mit Spielfreude oder eher mit so einem harten Kräftemessen auf dem Platz?
Ja, beides. Das schließt sich nicht aus. Es ist wahnsinnig viel Qualität auf dem Platz. Und ich glaube, am Anfang wird fußballerisch einfach der Machtanspruch verhandelt. Und die Machtinsignie schlechthin im Fußball ist der Ballbesitz. Das wird der Schlüssel sein, hat auch Toni Kroos gesagt. Man muss wirklich den Ball versuchen, gegen Spanien zu erobern und zu behaupten. Und wer den Ball hat, der kann das Tor schießen. Das klingt so einfach und gerade deshalb ist das Spiel so faszinierend.
Und wer schafft es ins Halbfinale? Deutschland oder Spanien?
Ich hoffe Deutschland.
Der Tipp von ARD oder die Hoffnung von ARD-Sportreporter Sven Pistor. Um 18 Uhr Anpfiff in Stuttgart, Deutschland gegen Spanien, EM-Viertelfinale. Das Spiel wird im Ersten übertragen oder, wenn Sie das lieber hören wollen als sehen, in der ARD-Audiothek gibt's die Live-Reportage. Um 21 Uhr geht der Fußballabend weiter in Hamburg, EM-Viertelfinalspiel dann Portugal gegen Frankreich. Und damit zum Wetter im Saarland. Heute Abend sollte es trocken bleiben und trocken geht's auch erstmal in die Nacht. Erst in der Früh ziehen mehr Wolken auf und dann kann es erste Schauer geben. Die Temperaturen in der Nacht zwischen 15 und 12 Grad. Morgen am Samstag im Lauf des Vormittags zieht es von Lothringen her zu. Ab Mittag schauerartiger Regen, zum Abend hin wieder trocken und die Sonne setzt sich dann auch durch. 20 bis 23 Grad die Höchsttemperaturen morgen. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.